Anfänge sind immer sehr, sehr wichtig. Und die Bibel, die spricht sehr viel von Anfängen. Und ich habe zwei Dinge herausgenommen aus der Bibel. Die sind ein bisschen lang, aber das macht nichts. Ich lese viel, was dort steht. Und da können wir mal in den Anfang blicken, mal ganz, ganz weit zurückblicken und sehen, was uns Gott damit sagen will. Das ist in Sprüchen. Also Psalmen lesen wir ja sehr gern. Aber hier ist ein wunderbares Kapitel in den Sprüchen, wo ich manchmal gedacht habe, so richtig passt das da gar nicht zwischen. Aber es ist nun einmal da und da geht es um die Weisheit. Jeder möchte weise sein, jeder möchte klug sein. Und mir kam das vor, als wäre das wie so ein Film. Und ich dachte, wenn man das jetzt lesen könnte, ohne die Augen aufmachen zu müssen, oder jemand liest es vor, man schließt die Augen dabei mal und versucht sich da dieses Bild, diesen Film vorzustellen. Vielleicht kann das mancher machen, schließt einfach mal die Augen, hört einfach nur mal und stellt sich das mal so vor. Vielleicht bringe ich so ein paar eigene Sachen noch dazwischen. Es heißt hier, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht sich die Klugheit hören. Weise sein und klug werden dann durch die Weisheit, das gehört zusammen. Die beiden gehen irgendwie Hand in Hand. Öffentlich am Weg steht sie an der Kreuzung der Straßen. Die Weisheit steht einem überall an den Straßen, an den Wegkreuzungen, an den Toren, am Ausgang der Stadt, am Eingang der Pforten ruft sie, o ihr Männer, und ich denke, sie ruft auch die Frauen und die jungen Leute, euch rufe ich und ich erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt doch, ihr Unverständigen, auf die Klugheit und ihr Toren nehmet doch Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist. Meine Lippen sprechen, was recht ist. Also die Weisheit nimmt sich viel raus hier. Alles, was die Weisheit sagt hier, ist richtig, ist vollkommen weise, ist klug. Mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes, noch etwas Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die die Erkenntnis erlangen. Nehmt meine Zucht an, lieber als Gold, achtet meine Erkenntnis höher, als kostbares Gold. Aber welche Weisheit ist das, von der hier gesprochen wird, dass sie besser ist als Silber, als Gold? Die Weisheit ist besser als Perlen. Alles, was man sich wünschen mag, kann ihr nicht gleich sein. Also mehr als Hab und Gut, mehr als der Mensch sich je wünschen könnte, ist diese Weisheit. Ich, sagt die Weisheit, ich wohne bei der Klugheit und ich weiß immer guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und auch Tat. Ich allein habe Verstand und Macht. Durch mich regieren Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen, die richten auf Erden. Ich, die Weisheit, ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, sie finden mich. Bei mir ist Reichtum und Ehre, bei mir ist bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold, und mein Ertrag ist besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben, dass ich ihre Schatzkammern voll mache. Die Weisheit schreit förmlich auf dem Weg. Die Weisheit ruft den Menschen nach, die da irgendwo laufen. Und ich habe mir das so vorgestellt in der Stadt. Da sitzt die Weisheit. Sie geht von einer Seite zur anderen, von einem Tor zum anderen Tor. Sie versucht, die Menschen zu erreichen und versucht, sie zu gewinnen, diese Weisheit zu erlangen. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist das? Wer ist die Weisheit, die sich anmaßt, weise zu sein? Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann erkennen wir, dass diese Weisheit Jesus Christus ist. Gott hat viele Namen. Wir nennen ihn Held, Vater, Friedefürst, Allmächtig, König der Könige, Prinz of Princes oder Prinz der Prinzen. Wir nennen ihn Heilig. Wir nennen ihn Erlöser, Retter. Er ist unser Fürsorger, unser Helfer. Also wir könnten doch zig Namen für Gott finden. Und hier stellt er sich vor als Weisheit. Und jetzt wird es ganz interessant auch, die Weisheit ist Gottes Liebling. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Weisheit Jesus ist, denn das spricht jetzt aus den nächsten Versen, das sagt er, die Weisheit, der Herr hat mich schon gehabt am Anfang aller seiner Wege. Ehe er überhaupt etwas schuf, war ich. Jesus war also schon, bevor überhaupt etwas auf der Welt geschaffen wurde, da existierte er schon. Da war er mit Gott. Ich war von Anbeginn an. Wir haben ja manchmal nur so dieses Denken, okay, Gott hatte vor, Jesus auf diese Erde zu schicken. Er sollte geboren werden im Stall, dann feiern wir Weihnachten und dann irgendwann haben wir Ostern, Jesus stirbt, er geht zum Himmel. Okay, er hat uns Rettung geschafft. Aber diese Allmacht, die schon da war, dass er schon vor Entstehung der Erde da war und praktisch nie gefehlt hat, immer mit Gott eins war, da haben wir uns vielleicht manchmal noch nie so Gedanken drüber gemacht. Und ich finde es einfach so interessant. Er kann von sich selber sagen, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, noch ehe die Erde war. Und da muss man sich jetzt vorstellen, wie die Welt entstanden ist. Als die Meere noch nicht waren, da war ich schon geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die vom Wasser fließen, ehe denn die Berge überhaupt eingesenkt wurden, vielleicht in die Meere, ja, und ehe der ganze Erdboden wurde, da war ich. Als er die Himmel bereitete, da war ich da. Als er den Kreis zog oder die Grenzen setzte für den Ozean, für die Meere, da war ich da. Ich, die Weisheit, ich, Jesus. Als er die Wolken droben festigte und stark machte auch die Quellen in den Tiefen, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich. Und dann ist etwas Interessantes, es ist ein bisschen verändert in manchen Bibeln. Ich halte mich immer ein bisschen so ans Alte, ist vielleicht nicht immer gut, aber in meiner alten Bibel steht, da war ich der Werkmeister auf der Erde. Ich war sein Werkmeister. Es steht aber auch, in Englischbibel habe ich das auch gefunden, the Master Worker, aber es gibt auch eine Übersetzung, ich war sein Liebling bei ihm. Also er war für Gott das Auserwählte, das wirklich Perfekte. Gott hatte seine Lust an ihm. Und dann heißt es, und ich spielte vor ihm täglich, er spielte vor Gott. Kann man sich das vorstellen? Jesus spielt vor Gott, er tanzt auf dieser Welt rum und er spielte vor Gott alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis, aber und ich hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung, werdet doch weise. Wohl dem, ich bin jetzt im 35 einfach, ich überspringe mal ein bisschen, wer mich findet, der findet das Leben und er erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Ich möchte erst mal bis hier lassen. Ich kann mir das so vorstellen, wir wissen von Jesus, wir kommen da noch mal in einem anderen Kapitel jetzt zu, dass Jesus alles geschaffen hat, dass Gott ihn als Werkmeister auf diese Erde gesetzt hat oder gesagt, das gehört jetzt dir, du kannst jetzt diese Welt kreieren. Er ist der Schöpfer. Und dann kann ich mir vorstellen, wie das dann war, wie Jesus sich überlegt hat, wie er die Bäume schafft, wie er die Blumen schafft, die vielen Fische. Wenn wir das malen müssten, dann würden wir hier noch einen gelben Strich, da noch einen roten Punkt. Ach, da könnte auch noch so ein bisschen was sein. Total kreativ, total kreativ. Für uns manchmal unfassbar. Und Jesus hat sein Werk gesehen und er hat sich gefreut und er ist dazwischen rumgetanzt. Und er hat sich wirklich so, er hat gedacht, es ist alles sehr gut, was ich gemacht habe. Und das heißt ja auch am Anfang der Bibel, wo es um die Schöpfung geht, alles war sehr gut. Ich war vor einigen Monaten im Irak, nach 28 Jahren. Habe dieses Land besucht, aber nur den Norden. Und der Norden, das ist einfach ein ganz wunderbarer Platz, denn dort hat alles mal begonnen. Da ist der Ararat, das ist der Garten Eden. Und ich habe nur mal so 8 Bilderchen jetzt rausgesucht und ich möchte mal bitten, dass wir die mal hierhin reinschmeißen. Da muss man sich das doch vorstellen können, wie Jesus da rumtanzt und sagt, es ist einfach einmalig. Es ist einfach schön, perfekt. Ich bin dazwischen auch rumgetanzt, zwischen diesen herrlichen Lilien, wo so oft von Lilien und so weiter gesprochen wird. Die sind jetzt ein bisschen durcheinander, die Bilder, aber so kann ich mir vorstellen, da hat Gott die ersten Tulpen gepflanzt. Also Jesus hatte seine Lust daran. Er hat gesagt, da machen wir da ein paar rote Tulpen, da gibt es auch noch viele andere. Alles, was wir eigentlich jetzt so hier, mit Gentechnik und ich weiß nicht, in den Geschäften kaufen, dort hat es begonnen. Da sieht man diese roten hier unten. Es gab ganze rote Wiesen, es gab lila Wiesen. Das hat mich ja damals schon fasziniert. Dort zu leben, das zu sehen, das ist übrigens die Berge, ist Iran. Für alle Iraner, die hier sind, die dürfen sich jetzt erfreuen. Also ich war dort direkt oben an der persischen Grenze. Es war einfach so was Schönes. Und diese kleinen Bächlein da, ne? Diese fließenden Wasser, da kann man sich begeistern, da habe ich mich begeistert. Und es war die Schöpfung Gottes, es war Jesus, der Werkmeister, der uns das alles geschaffen hat. Ich meine, bei uns ist es auch schön, natürlich, überall ist anders schön. Aber ich habe es mir halt eben immer so vorgestellt, ja, da hat es begonnen. Ja, da hat Gott einfach mal angefangen. Und dann sagt Gott eben, wer mich findet, der findet Leben. Wer diesen Gott findet, der diese wunderbare Pracht geschaffen hat, Das war so idyllisch. Ich habe eine Freundin, der schicke ich die Bilder, die macht mir ganz tolle Karten, ne, die ich dann immer verkaufe auf meinem Bazar. Hat sie hier auch so ein schönes vom lebendigen Wasser. Also es war wie so eine kleine Badewanne, da hätte man taufen können drin. Also es war einfach, ich war nur am Staunen, wie schön es ist. Ich hatte ja auch vieles wieder vergessen, aber eben so ein paar Bilder mal rausgenommen. Und ich denke, da kann man sich einfach bei in Gott verlieben, wie wunderbar er ist, wie groß er ist. Und dann verstehe ich auch die Weisheit Gottes, dass das alles aus seinem Herzen, aus seiner Weisheit rausgekommen ist. Und natürlich auch aus Liebe zu uns. Er hat es für uns geschaffen, damit wir uns daran freuen dürfen. Haben wir noch eins? Oder waren Sie das schon? Waren Sie. Gut. So schnell ist das dann vorbei. Ja, er sagt dann, wenn man weiterliest, ich will das gar nicht alles lesen, aber da heißt denn, kommt und esst von meinem Brot, trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Das ist dann in 9, Sprüche 9, Vers 5. Und noch ein zweiter Vers, den ich daraus ziehen möchte, ist, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen ist Verstand. Warum, dachte ich, steht hier jetzt, kommt und esst von meinem Brot, trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Wir wissen, dass Jesus selbst gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und er hat gesagt, in Johannes 6, Vers 25, nein, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und da ist schon damals eben in Sprüchen, das ist ja Altes Testament, da ist ja schon so vorausgeschrieben, vorausprophezien, dass einmal dieses lebendige Brot kommen wird, von dem wir zehren können. Wenn wir Brot essen, normales Brot, bei mir ist es jedenfalls immer schnell weg, ich esse gern Brot, aber man bekommt ja immer wieder Hunger. Aber Jesus hat eben dieses Brot, wo wir einfach satt werden, wo wir nicht mehr hungern müssen, wo unsere Seele gespeist wird, unser Herz, unser ganzes Inneres, wo er uns Frieden und Freude gibt. Da heißt es auch in Johannes 6, das ganze Kapitel, das geht alles um Jesus und dass Jesus das Brot des Lebens ist. Und wie Jesus von diesem Brot dort spricht, als er auf der Erde war, haben das viele nicht verstanden. Er hat gesagt, ihr müsst, ich bin das Brot und ihr müsst dieses Brot essen. Das ist dieses Fleisch, also meinen Leib müsst ihr essen. Und mein Blut, also damit war ja auch dieser Wein gemeint, mein Blut müsst ihr trinken. Ja, wer konnte das verstehen? Ich denke, das ist für jeden am Anfang schwierig gewesen. Ich habe es auch manchmal nicht so ganz verstanden. Und ich habe gedacht, ich glaube, wenn ich damals dort mit Jesus gewesen wäre, ich hätte auch gedacht, verstehe ich ja nicht, das hört sich ja alles komisch an. Und dann sind viele, viele seiner Jünger, die sind wieder zurückgegangen, haben gesagt, das können wir nicht hören, was der für einen Quatsch redet. Ja, sie haben es nicht verstanden. Und Jesus fragt ja dann seine Jünger, ja, wollt ihr nicht auch gehen? Könnt ihr es verkraften, was ich euch sage, oder wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Jesus hier in Johannes 6, Vers 69 oder in 68, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben doch geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gott kommt nicht einfach so und stellt sich mal so vor, hier, ich bin der allmächtige Gott, zeigt uns ein paar Wunder, damit wir es glauben. Nein, Gott wartet darauf, dass wir ihn suchen. Und Gott hat so viel uns in dieser Bibel gegeben, wo wir es suchen können, wo wir es verstehen sollen. Wir müssen einfach forschen, wir müssen Suchende werden. Ich möchte jetzt zu diesem nächsten Kapitel kommen, weil das passt genauso gut. Ich sagte ja eben schon, Gott hat viele Namen und hier stellt er sich vor als das Wort. Nicht die Weisheit, sondern das Wort. Und wenn wir dann im Evangelium von Johannes lesen, das erste Kapitel, da heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das muss mich auch erst mal begreifen, ne? Ich meine, am Anfang war das Wort, das ist ja noch okay. Und das Wort war dann bei Gott. Aber jetzt ist Gott das Wort. Ich denke, man kann eben Gott, den Vater und Jesus, man kann ihn nicht auseinanderreißen. Es ist Gott, es ist eine Einheit, es ist einfach, das gehört zusammen. Und dieses Wort war am Anfang schon bei Gott. Genau wie eben die Weisheit von Anfang an bei Gott war, bevor die Welt geschaffen wurde, bevor überhaupt Gott den Finger gerührt hat, irgendwas zu machen, war schon Jesus da in Weisheit und er war Wort. Und dann heißt es hier, und dann können wir es vielleicht auch wieder besser verstehen, alle Dinge sind durch ihn, durch das Wort gemacht. Und es ist nichts gemacht, was nicht gemacht ist. Also alles, egal. Da betont es wieder, dass Jesus alles gemacht hat. Das Wort hat alles gemacht. Und wir wissen ja, wenn wir die Schöpfungsgeschichte aufschlagen, ne? Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er sprach, es werde und es ward. Gott brauchte nur ein Wort sprechen, dann existierte das. Das war seine Allmacht. Na? Gut, wir stellen uns vielleicht auch manchmal vor, auch hat ein bisschen rumgepinselt, ein bisschen rumgebastelt mit irgendwas. Das mag ja alles sein. Das mag auch alles sein. Aber er hätte es nicht nötig gehabt. Wie er das alles so schön gemacht hat, da bin ich auch überfordert und überfragt. Aber ich denke mir einfach, er hat es vielleicht mal so gemacht, wer weiß. Für mich spielt es eigentlich keine Rolle. Ich kann mich nur an dem freuen, was er gemacht hat. Und dann heißt es eben auch in ihm, nämlich in dem Wort, in diesem Wort war das Leben. Und dieses war wiederum das Licht der Menschen. Wir wissen und lesen so viel in der Bibel, dass er uns das Leben gibt, dass das Wort Gottes Leben für uns ist. Wir haben das selbst erfahren, wenn wir das Wort Gottes proklamieren, wie treu Gott ist und sich zu seinem Wort stellt. Wir können uns draufstellen. Ich denke immer, wir haben ja Altes Testament, Neues und wir haben zwei Füße. Der linke Fuß, der darf auf dem Alten stehen, der rechte auf dem Neuen. Das ist die Basis, da stehe ich drauf. Und da kann ich sagen, Herr, da steht's geschrieben und da ist Leben drin. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Licht ist ja nur da, wo Finsternis ist, brauchen wir Licht. Sonst brauchten wir ja kein Licht. Und das Licht scheint in die Finsternis hinein. Und die Finsternis, sagt sie, hat es nicht begriffen. Die Finsternis, das ist, als wenn ein dunkler Raum ist und wir knipsen das Licht an. Der Finsternis ist das total egal, ne? Und die Welt, die liegt in der Finsternis. Da kommt das Licht, das Leben, das Wort Gottes kommt hinein. Aber diese Dunkelheit, die hier herrscht, die haben es nicht begriffen. Wir wissen, was alles passiert in dieser Welt. Wir sehen diese furchtbaren Dinge. Reden von Frieden, wir wünschen uns Frieden, aber es ist Dunkelheit, Dunkelheit überall. Und Jesus ist gekommen in diese Dunkelheit, er hat ein Licht angezündet. Er kommt mit seinem Wort, aber die Menschen begreifen es ja nicht. Und da war dieser Johannes damals, der Johannes der Täufer, der war so der Vorläufer von Jesus. Er sollte die Menschen hinweisen auf das Kommen von Jesus. Und er predigte den Menschen schon und er sagt, dass da jemand kommen wird. und dass dieser dann das Licht ist. Der kam zum Zeugnis, zu zeugen von diesem Licht, damit sie alle glauben sollten. Aber wer hat schon geglaubt, ne? Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war das wahre Licht. Er war in der Welt, da wissen wir, das war dann die Zeit, wo Jesus wirklich in dieser Welt war, wo er in diese Welt gekommen ist, um sein Licht leuchten zu lassen, um das Wort, was er mitgebracht hat, die Weisheit, die er besaß, um das rüberzubringen zu den Menschen, damit die Menschen auch das Licht annehmen, selbst Licht werden, selbst weise werden. Und ja, er kommt in diese Welt, die durch ihn gemacht war, steht hier im Vers 10 vom ersten Kapitel. Er war in der Welt, die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Sie hat ihn nicht erkannt, obwohl er der Schöpfer war, obwohl er die Welt gemacht hatte und die Menschen erkennen es einfach nicht. Sie erkennen es nicht. Die haben Scheuklappen vor, verstehen ihn nicht. Wir würden ja vielleicht manchmal heute noch denken, naja, also wenn Jesus mir jetzt begegnen würde, also da kann ich ja nicht ungläubig weggehen. Damals haben die Jesus gesehen, er ist überall rumgegangen, er hat gepredigt, aber sie haben den Kopf geschüttelt, was soll der? Beelzebub haben sie ihn genannt, alles Mögliche haben sie ihn beschimpft, bis dass sie ihn sogar umgebracht haben. Sie wollten es nicht glauben. Und dieser Vers 11, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ein großes Haus, irgendwas, ein Palast, das gehört mir. Da leben meine Kinder drin. Und dann komme ich mal selbst und will in mein Haus. Und die sagen, wer bist du denn? Raus, dich wollen wir hier nicht haben. Mein Eigentum. Der Walter Heidenreich, der hat sowas mal erlebt. Der hatte ja, das ist ein Evangelist, der sich ganz viel so um Drogenabhängige gekümmert hat, der dann ganz viele Leute immer bei sich in der Wohnung aufgenommen. Und da auch immer evangelisierte, war oft nicht weg, oft weg. Und dann hat er irgendwo mal erzählt, naja, dann ist er nach Hause gekommen, ne? Naja, die haben ihm die Bude da manchmal ein bisschen sehr wüst hinterlassen. Und dann lebten da so ein paar und dann war dann auch ein Neuer dabei, und den er noch nicht kannte, den hatten die anderen dann da mit reingeschleppt. Ne? Und dann hat dann dieserjenige gesagt, ach, suchst du auch eine Bleibe, willst du jetzt auch hier mit uns hausen sozusagen? Ne? Und er stand und da ist mein Eigentum, die leben schon alle in meinem Haus und die wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass das mir gehört hier. Ne? Die kannten den Hausherrn überhaupt nicht. Ich meine, das ist eine lustige Geschichte. Aber mit Jesus, das war nicht so lustig. Der die Welt gemacht hat und niemand will ihn haben. Aber da ist eine Verheißung dann in Vers 12. Alle die, die vielen, die ihn aufnahmen, nämlich die vielen, die gesagt haben, das Brot brauche ich. Ich möchte lebendiges Brot. Ich möchte diesen Jesus in mein Herz nehmen. Und das heißt ja, dieses Brot essen für meine Seele, dieses lebendige Brot aufnehmen und diesen Wein trinken oder dieses Blut Jesu trinken, weil er für mich gestorben ist. Wenn ich das in mich hineinlasse und das glauben kann, dann habe ich ein Recht dazu, mich ein Kind Gottes zu nennen. Das ist so eine wunderbare Verheißung hier. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, allen denen, die an seinen Namen glauben. Damals auch in Hebräer zum Beispiel heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise ja schon auch durch die Väter zu den Vätern durch die Propheten geredet hat, da hat er zuletzt, ist er selbst gekommen auf diese Erde und hat zu uns gesprochen. Und er möchte uns als Kinder haben. Und wo Kinder sind, das sind Erben. Ne? Jeder, der einen reichen Vater hat, der wird erben. Und ich habe einen ganz reichen da oben. Und ich werde erben. Und jeder, der sich auch hier Kind Gottes nennt, der wird erben. Wir haben vorher gehört, Gott gibt denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist. Es geht nicht um Geld und Gut. Wenn wir genügend haben, dass wir essen können, ein Dach über dem Kopf, das reicht uns. Aber wenn wir die Freude im Herrn nicht haben, ich traf gestern jemanden da im Geschäft und so, und Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Ich sage, nee, Hauptsache dem Frieden Gottes. Haben es ein bisschen komisch geguckt. Sowas kennt die Leute gar nicht. Das ist für mich doch wichtiger. Ich könnte ja auch krank sein, habe den Frieden Gottes. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich krank bin und sterbe. Ich habe Hoffnung. Das haben die alle nicht. Was nützt mir der ganze Reichtum? Was nützt mir Gesundheit, wenn ich danach verloren gehe? Jesus, der Anfang. Und er ist auch das Ende. Er lässt uns nicht verweisen irgendwo. Er hat uns nicht rausgerufen. Es gibt so ein schönes Lied, das gibt es aber nur in Englisch. Ich übersetze das mal so ein bisschen. Jesus hat uns nicht geholt oder eingeladen und in sein Haus geholt, dass er uns hinten wieder rausschmeißt. Und Jesus lernt uns nicht das Schwimmen, dass er uns absaufen lässt. Ja? Sondern er steht dazu. Er ist der Anfang, ist das Ende. Ja? Und ich denke, es ist eben auch manchmal wichtig, wirklich zu sehen, diese Allmacht Jesu, was noch dahinter steckt, so am Anfang. Nicht nur das, wo er auf der Erde mit uns gelaufen ist und wo Menschen ihn kennengelernt haben, sondern er war am Anfang und er ist am Ende und er wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir Kinder Gottes sind und wir werden irgendwann dann abgerufen werden, dann werden wir mit ihm regieren sogar. Bis in alle Ewigkeit. Wir werden bei ihm sein. Und das ist eine wunderbare Hoffnung. Die wollte ich heute Morgen einfach mal so weitergeben, weil es hat mich begeistert. Und es begeistert mich immer wieder. Also diese Verse da, wo es heißt, er ist der Werkmeister auf der Erde. Ich finde es einfach wunderschön zu sehen. Gott ist so praktisch auch. Und Gott ist, und auch Jesus, er ist nicht irgendwo nur da oben. Er hat sich so erniedrigt für uns. Er hat mit uns auf der Erde gelebt. Er hat mit uns gelitten. Er hat auch Hunger gehabt und Durst gehabt. Er hat gefroren. Er wird auch Schnupfen gehabt haben irgendwann oder so. Er musste uns ja kennenlernen. Er musste ja wissen, wie wir leben. Er hat alles durchgemacht wie wir. Und wir dürfen ihm nachfolgen und wir dürfen seine Kinder sein. Ich finde es was Wunderbares. Ich kann sagen, ich bin echt verliebt in Gott. Und ich finde es einfach toll. Also man möchte ja immer noch mehr. Man möchte ja noch mehr rausfinden. Wenn man so Offenbarungen bekommen hat, dann ist man so begeistert, dann möchte man noch mehr. Ne? Man kriegt die Nase nicht voll von Gott. Ja, Amen. Damit wünsche ich dann noch einen gesegneten Sonntag. Ja, gerne. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns die Weisheit auf die Erde geschickt hast, dass du uns das Wort auf die Erde gebracht hast, damit wir Leben haben. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen auftust, dass wir bereit sind, diese Weisheit anzunehmen und nicht die Torheit, wie es ja auch heißt dort in den Sprüchen, die Torheit, die wie eine geschminkte Frau auf einem Thron sitzt und alle Männer einlädt, die da vorbeigehen und ihnen das Beste und das Schönste da verspricht und sie alle in die Tiefe reißt. Es gibt immer zwei Seiten. Wir wissen das. Aber wir wollen uns auf die Seite stellen, wo Leben ist. Wir wollen das Beste vom Besten. Wir wollen nicht nur irgendetwas. Wir wollen den ganzen vollen Segen, den du uns dadurch versprichst. Denn du hast gesagt, wenn wir dir nachfolgen, du wirst mit uns sein, du wirst uns treu zur Seite stehen, du wirst uns nicht verlassen, nicht versäumen, du wirst uns alles geben, was wir brauchen. Du bist für uns in den Riss getreten, du hast unsere Sünde getragen, du hast sie alle ins Kreuz gebracht, damit wir gerecht dastehen können. Wir wollen dir einfach danken für diese Wunder. Herr, lass uns mehr und mehr verstehen davon. Mehr Weisheit noch von dir aufnehmen, uns immer wieder neu rufen lassen, egal an welcher Straßenecke wir stehen oder wo wir sitzen, dass wir das hören, was uns die Weisheit zuruft, dass wir uns bewahren vor dem Bösen, nicht in die falsche Richtung laufen. Ja, und dass wir auch das Wort bewahren in unseren Herzen, dass wir immer wieder nach diesem Wort streben, es zu lesen, es uns zu verinnerlichen, uns zu identifizieren damit, dass nur du übrig bleibst, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben. Und wir dürfen wissen, dann wird uns alles andere zufallen. Und wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, so wie wir heute Morgen schon gesungen haben. Du bist gut und ja, es ist alles voller Verheißungen für uns. Wir wissen sie manchmal gar nicht alle auf einmal zu fassen. Aber sie sind da und wir dürfen sie nehmen zu jeder Zeit, wo wir sie brauchen. Wir dürfen uns auf dein Wort stellen. Danke, Vater. Danke für Jesus. Danke, dass wir an ihn glauben können. Danke, dass die Weisheit so stark war, uns wirklich an den Ort zu bringen, wo wir sie erleben durften. Ja, Herr, dir sei Lob und Preis. Amen.